Der Text, wo wir uns heute Gedanken machen wollen darüber, ist ein Psalm. Der Psalm ist 16 und ich möchte den gerade mal lesen. Ein güldenes Kleinod von David. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem anderen Gut außer dir. An den Heiligen, die auf der Erde sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihre Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Dann stelle ich euch eine Frage, die ärgere ich mich immer, wenn die gestellt wird, aber ihr müsst durch. Was würdet ihr diesem Psalm für eine Überschrift geben? Also ich habe lange darüber nachgedacht, bis ich meine Überschrift gefunden habe und die sage ich nicht. Ich habe natürlich auch, was für Überschrift können wir geben? Ist das jetzt kurzfristig? Genau so geht es mir nämlich da auch immer, wenn ich so gefragt werde. Puh. Meine Überschrift ist eine ganz weltliche. Und zwar von der Band Silbermond. Vielleicht wisst ihr es schon. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Könnt ihr vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt den Psalm ein bisschen näher betrachten. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Im Psalm Vers 6 heißt, das Los ist mir gefallen auf gutes Land. Das klingt ein bisschen, wie vielleicht der Moritz jetzt gerade denkt, du bist das Beste, was mir gerade passiert ist. Ich bin doch gut dran, dass ich dich habe als Partner. Ich habe es wirklich gut getroffen mit dir. Ohne dich wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Natürlich betrifft es nicht nur junge Paare, kann ja ältere betreffen. Ich habe letztes Mal gehört von jemand Älterem, wir sind so verliebt. Das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe auch gedacht, das ist, wenn man einen guten Platz zum Wohnen hat. Ein schönes Haus, ein schöner Garten. Ist doch echt gut, wenn man einen guten Platz hat, wo man unterkommen ist. Oder ein Arbeitsplatz, an dem man sich wohlfühlt. Jeden Sonntagabend schon froh ist, dass man montags endlich wieder ins Geschäft darf. Oder es ist einfach gut, wenn man eine Gemeinde hat, so wie ihr hier, wo man sich darauf freuen kann, dass man sich trifft, wo man weiß, das sind Leute, die denken an mich, wie wir es vorhin gehört haben, wir denken an die Kranken, wir versuchen anzurufen, vorbeizukommen, an sie zu denken, sie nicht zu vergessen. Hier in der Gemeinde geht es mir gut, ich bin aufgenommen, ich fühle mich wohl, gehe gern dorthin und nehme noch die gute Botschaft mit. Das Los ist mir gefallen auf gutes Land. Der David hat es ja geschrieben, den Psalm, und ich weiß nicht, wann er den geschrieben hat, ob er da vielleicht noch bei der Schäflich war, irgendwo auf dem Feld von seinem Vater, hat die Schafe behütet und denkt, Mensch, Juda hat doch ein gutes Land bekommen. Das Los ist auf ein gutes Land gefallen. Oder ich hab's gut getroffen mit meiner Schäflich, die wachse, und oder ich hab's gut getroffen mit meiner Familie, bin der Jüngste, aber alles okay. Vielleicht hat er es auch später geschrieben, als er König war. Mensch, ich habe es doch echt gut getroffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall betet der David, was mir da zugefallen ist, dass ich mit dir verbunden bin, Gott. Das ist wirklich etwas Gutes. Dass ich mit dir verbunden bin, ist wie ein besonderes Stück Land. Hier finde ich meinen überaus erfreulichen Lebensgrund. In der Beziehung zu dir. Lebensgrund im doppelten Sinne. Die Beziehung zu Gott ist zum Ort für den Beter, Ort, wo er sich wohlfühlt, wo er sein kann. Ein Platz in der Welt hat er gefunden. Und gleichzeitig hält ihn diese Beziehung am Leben, hält ihn fit. Ja, kann wie ein Beruf sein, den man gerne ausübt. Zum Beispiel ein Schreiner, der von Herzen seinen Beruf ausübt, der das gerne macht. Mit dem Beruf hat er sein Auskommen und verdient Geld. Aber viel, viel mehr. Es macht ihm Freude, Möbel zu gestalten. Vom runden Stamm zum tollen Möbelstück. Es macht ihm glücklich, seine Arbeit auszuführen. Welch ein Glück für mich. Gerade ist bei uns im Geschäft ein Turbulent. Die eine ganz tolle Idee. Jetzt müssen wir das Namensschild von der Werkbank wegmachen. Eigentlich soll jede Werkbank benutzen dürfen, aber ich habe da meine persönliche Sache auch ein wenig drauflegen, aber die müssen alle weg. Das nächste ist, dass jetzt die Werkzeugkiste auch noch ausgeräumt werden muss und alles raus, was man sich so aufgesammelt hat die letzten 40 Jahre. Da kommen wir mal ein wenig Tränen, wenn ich das höre. Was ist, wenn es nicht so ist, wie man sich das vorstellt? Wenn jetzt vielleicht machen wir doch einen Schiss vor dem Geschäft, was jetzt wieder vor Ideen hin, was man noch alles machen müsste? Oder was ist, wenn man nicht den Partner findet, den man sich wünscht, oder wenn es in der Ehe kriselt? Oder wenn man keine Wohnung hat? Oder nicht die, wo man braucht, wenn es zu klar ist oder alt oder kaputt? Und was ist, wenn ich mich in der Gemeinde nicht wohlfühle? Wenn ich gar nicht erkannt bin, vielleicht die anderen gar nicht gemerkt haben, dass ich auch da bin. Was ist dann mit dem Guten los? Der Psalmbeter möchte es gar nicht so fest an diese Sache. Die ist natürlich auch wichtig und gut und ich freue mich ja, dass ich einen guten Beruf habe und einen guten Arbeitsplatz. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es darum, um die Beziehung zu Gott. Hier geht es darum, dass Gott bei mir ist, in mir ist. Der Psalmbeter drückt es so aus. Ich weiß von keinem anderen gut, außer von dir. Vor einiger Zeit war ein Vortrag über Suchtkrankheiten. Es hat mich irgendwie sehr fasziniert, sodass ich das euch auch gern mitteilen möchte. Der hat beschrieben, wie das zu der Süchte kommt. Und zwar die Überschrift war das verlorene Paradies. Jeder hat eine bestimmte Vorstellung, wie es im Paradies sein könnte oder sollte. Und die Suchtkranke suche den Platz im Paradies. Sie hat es beschrieben, wie wenn da im Herz ein Loch ist, was fehlt, unausgefüllt. Die Sehnsucht nach der Zeit, wie es im Paradies war, wir alle wissen das, wie es damals war, ja, da war alles in Ordnung. Und wir wissen auch, dass bei uns auch da was rausgerissen worden ist, das ein Loch. Und die dann in Sucht fallen, die da mit Rauschmittel oder was auch immer, die versuchen, genau dieses Loch zu füllen. Und manche fühlen sich danach vor einige Stunden wie im Paradies, aber dann kommt halt der große Hammer. Und sie hat erklärt, dass die Suchtmittel, egal wie sie heißen, das nicht erfüllen können. Sie können das Loch nicht stopfen, wie der Beruf das nicht stopfen kann, die Familie das nicht stopfen kann, die gute Wohnung, alles kann das Loch nicht füllen. Und bei den Suchtmitteln ist es so, dass die eigentlich das Loch noch größer reißen, da wird dann noch mehr kaputt. Aber wo die das so erzählt hat, ist mir ein Film eingefallen, den wir schon mal angeguckt haben. Vajana heißt der. Oder wenn der Märchen mal anguckt, das ist nämlich auch so. Bei Vajana, da gibt es so einen grünen Stein, oder wie der aussieht. Und den hat jemand, den man aber nicht hört, der hat den von irgendjemand geklaut. Und das hat so große Auswirkungen, dass da ganze Inseln kaputt gehen. Man merkt es an der Umwelt, die wird schwarz, die Vegetation geht kaputt. Und die Gesellschaft stirbt daran, weil der Stein bei dem anderen fehlt. Ich habe auch mal was mitgebracht. Im Märchen ist meistens das Herz. Wenn das Herz da drinnen fehlt, das ist dann immer genau so ein Platz, wo das nicht passt im Märchen. Wenn das Herz fehlt und nicht am richtigen Platz ist, dann gibt es Zerstörung. Und ich denke, wenn man da anfangen würde mit Zerstörung, da hätte jeder von hier gute Argumente, wie das jetzt gerade bei uns aussieht. Im Moment haben wir echt, habe ich den Eindruck, die ganze Welt spielt verrückt. Wahrscheinlich, weil das Loch da halt ist. Aber wir merken das gar nicht so richtig, ja. Dieses Loch, die Leere, die verlorene Gange Beziehung zu Gott kann nur ausgefüllt werden, indem wir Gott wieder reinlassen, indem wir Beziehung zu Gott haben, indem wir mit ihm in Beziehung bleiben. Und so schreibt es auch der Psalmbeter. Aber mit der Beziehung zu Gott, und das wissen wir, kann es geschehen mit jeder menschlichen Beziehung auch, die ist gefährdet. Auch die Beziehung kann an Frische verlieren und im schlimmsten Fall wieder abreißen. Darum bittet der Psalmbeter im Vers 1, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Wer um Bewahrung betet, weiß auch um die Gefährdung. Der Beter erinnert sich daran, indem er um Bewahrung bittet, auch er selbst weiß, dass die Beziehung abbrechen kann. Und so viel an ihm liegt, so viel an mir liegt, will er alles tun, um mit Gott verbunden bleiben, wo ich das echt doch so gut getroffen habe. Mir hat sich da die Frage gestellt, womit beschäftige ich mich, womit gebe ich mich ab, was investiere ich für diese Beziehung oder was tue ich auch, um diese Beziehung zu schädigen. Der Psalmbeter hat es für sich festgemacht in Vers 3 und 4. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihre Namen in meinem Munde führen. Mir ist da dazu eine Geschichte eingefallen. Ein alter Indianer sitzt eines Abends mit seinem Enkel am Lagerfeuer. Er sagt, mein Sohn, ein Kampf droht in jedem Menschen, tobt in jedem Menschen. Der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen. Der eine ist der Böse, er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorge, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lüge, der falsche Stolz und das Ego. Der andere, das ist der Gute. Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung und die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Der Enkel dachte eine ganze Weile nach und sagt dann zum Opa, ja, Opa, welcher Wolf gewinnt denn jetzt? Genau den, den du fütterst. Da hilft uns der Beter weiter. Er schreibt, ich will mich umgeben mit Leuten, die auch diesem Gott nachfolgen. Ich will mit solchen zusammen sein, die mir gut tun. Ich will den Wolf füttern, der das Gute in mir wirkt. Ich möchte in den Gottesdienst gehen, gehe zu den Gebetsabenden, möchte mich Freunde treffen und Gutes übereinander reden. Ich möchte mich mit Dingen beschäftigen, die mich nah bei Gott halten. Mir hilft da echt da im Geschäft manchmal einfach so ein Lobpreislied, wo man trotzdem mal reinkommt und ich das auf die Lippe hopp. Mein Herz zwar nicht, aber im Kauf geht es immer rum. Ich möchte mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Vielleicht können wir eine feste Zeit einrichten, wo man Bibel liest. Vielleicht geht es auch irgendwie anders. Ihm ist wichtig, sich von Gott beraten zu lassen. Bei Tag und bei Nacht. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten. So wanke ich nicht. Und er möchte sich nicht auf die einlassen, auf das einlassen, was ihn von Gott trennt. Bei dem Beter ist, dass er nicht zu Opferveranstaltungen von fremden Göttern geht. Oder sich mit Personen abgibt, die ihn von Gott abbringen wollen. Der Psalmbeter von Psalm 1 drückt es so aus. Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt und nicht den Weg der Sünder betritt. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Was kann das bei uns sein, was uns von Gott abbringen will? Vielleicht viele Fernsehgucker, die viele Einflüsse der Medien, Internet, zu viel Arbeit oder vielleicht Arbeit macht mir zu viel Spaß. Mein Hobby. Ich denke, es ist bei jedem was anderes, was ihn von Gott abbringen will. In letzter Zeit sind es auch die vielen Nachrichten, wo ich bald Sorge habe, dass ich überhaupt noch gut gehen kann. Es ist gut, mit dem Beter einzustimmen. Der Herr ist mein einziges Gut und mein Teil. Gott, der Lebenslenker. Ein verlässlicher Freund bist du, schreibt der Beter. Gott, der Herr, stand vor dem Beter Tag und Nacht. Er stand ihm zur Seite und er hört auf ihn. Hat ihm mitten am Tag ein Gedanke zugespielt, vielleicht ein Lobpreislied, vielleicht durch eine bestimmte Begegnung mit einem Menschen. Oder Gott hat ihm, als er in der Bibel gelesen hat, seinen Wille gezeigt, den Weg gewiesen, den nächsten Schritt ihm gezeigt. Und es scheint, dass es dem Beter zu einer guten Übung geworden ist. Immer wieder sucht er den Rat Gottes, sucht die Nähe oder er sucht den Rat von Menschen, der als Rat Gottes dient. So lebt der Beter in dauerndem Kontakt zu Gott und er ist da dankbar dafür. Denkt an das Loch. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Aber auch bei Nacht hört er auf Gott. Auch bei Nacht lässt sich Gott vernehmen. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts, schreibt der Psalmbeter. Vielleicht wird uns solche Unterbrechung in der Nacht zunächst als störend empfunden. Doch am Ende zeigt sich, dass sie für etwas gut war. Sie kann dazu führen, dass ein Mensch langsamer tut, die eine oder andere Entscheidung korrigiert, überdenkt, mit einem bestimmten Menschen wieder Kontakt aufnimmt. Gut, wenn wir für die Signale aufmerksam bleiben. Der Psalmbeter achtet auch bei Nacht auf Gottes Rede. Tag und Nacht ist dieser Mensch mit Gott verbunden. Alles tun und alles ergehen, alles planen und alles erleben ist von der Beziehung zum lebendigen Gott durchzogen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Gott sorgt für mich, hält mir den Rücken frei, steht mir in kritischer Lage zur Seite, vielleicht wie eine Assistentin im Büro oder wie ein tapferer Leibwächter bei gefährdeten Personen zur Stelle steht oder wie ein guter Freund, der zu mir hält. Wie gut, dass die da sind. Glücklich sind die Menschen, dem solche gegenüber zur Seite gestellt sind. Und wie glücklich erst recht, wer zu Gott sagen kann, du bist mein Lebensgrund und Lebenslenker. Am Ende des zweiten Teils vom Psalm 16 hören wir deinen großen Dank dafür. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Auf dem Weg zur Lebensfülle. Der Beter geht jetzt noch einen Schritt weiter. So erfüllt und beglückt ist er, dass er zu Gott sagt, mein Gutes gibt es nicht über dich hinaus. So heißt der Vers 2, wenn man ihn wörtlich übersetzt. Wenn Gott, der Inbegriff alles Guten und alles Lebensdienliche ist, und wenn ein Mensch beim Beten und Nachsinnen dieses Glücks inne wird, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu dem letzten Gedanken des Psalms. Du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Der Beter weiß, Leben ist Tag für Tag gefährdetes Leben. Das wissen wir, wenn wir zu Haustieren ausgehen, sind wir in Gefahr. Und selbst wenn wir drinbleiben, sind wir auch in Gefahr. Und am letzten seiner Tage wird das Leben nochmal ganz anders gefährdet sein durch den Tod. Soll nun der Tod die Beziehung zu Gott abbrechen oder beenden? Wird der Tod das letzte Wort haben oder der lebendige Gott? Im Psalm 16 bricht sich eine kühne Hoffnung auf. Weil wir wissen da schon mehr wie der, aber die Beziehung zu dir, Gott, ist so umfassend, so tragend, so belebend bei Tag und bei Nacht, dass sie bleiben wird, dass sie die Todesgrenze überdauert. Mein Gutes gibt es nicht über dich hinaus, auch. Der Tod kann dieser Gewissheit nichts anhaben. Das ist der kühne Hoffnungsgedanke vom David im Psalm 16. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Du hast mich noch nie im Stich gelassen. Hast nicht dich als Lebensgrund, als Lebenslenker für mich erwiesen, Gott. Wirst du mich etwa im Tode fallen lassen? Nein, das wirst du nicht. Schon der Weg, den du mich bis hierher geführt hast, mündet immer wieder ins Leben, ins Aufstehen, ins Aufatmen, in ein neues, noch tieferes Vertrauen. Du bist der lebendige Gott, der treue Held. Ich halte an dir fest und halte an der Hoffnung fest. Du überlässt mich nicht dem Tod. Sicher habt ihr euch auch schon viele Gedanken gemacht, wie es wohl in der Ewigkeit aussehen wird. Vielleicht so wie in einem schönen Hochzeitsfest, wo alles super ist. Vielleicht wie in einem wunderbaren Garten. Äpfel, Grün, Rot, Tomate, Erdbeer, alles da. Vielleicht aber auch in einer wunderbaren Beziehung, wo es keinen Streit gibt. Vielleicht wie am Arbeitsplatz, wo alles klappt. Ich denke, da hat jeder seine eigene Vorstellung oder auch Wünsche. Man wünscht sich ja was. Ich gehe da nochmal drüber nachdenken, wie ich mir die Ewigkeit vorstelle. Ich kann jetzt bis nach der Predigt gerade eben denken. Und dann, aber Ewigkeit kann man sich ganz schwer vorstellen. Aber egal, was wir uns vorstellen, ganz egal, es ist viel zu klein. Gott ist größer und denkt weiter und weiß weiter. Aber, was wir wissen, wir haben die Zusage, dass es Leben nach dem Tod gibt. Ob das mit dem Leib jetzt ist oder ganz anders, wie wir da aussehen, wissen wir nicht. Ob es so ähnlich ist, wie wir uns das vorgestellt haben oder ganz anders, das wissen wir nicht. Aber wir haben Johannes 14 steht sehr gut vorbereitet. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann gesagt, ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, dann werde ich euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Ich habe da an unser Haus denkt oder auch im Geschäft manchmal, wenn man umzieht, wie es da aussieht, hängen noch Kabel von der Decke, noch nicht alle Lampe drauf, Internet noch nicht fertig, aber da, wenn wir da hinkommen, da ist alles fertig. Da ist alles bereitet. Wir werden erwartet und zwar sehnlichst. Wenn ich an die Ewigkeit denke, dann fällt mir immer die Offenbarung 21 ein. Ich möchte euch ein paar Verse mitgeben. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod mehr und kein Trauer mehr geben. Kein Klageschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagt, ich mache alles neu. Was bleibt? Der Beter vom Psalm 16 lädt uns ein, mit ihm zu beten. Mit ihm zu beten. Wir sollen dem Psalm 16 mitbeten. Wir können uns von dem Beter des Psalm 16 bis an die Schwelle führen lassen und können dann mit dem Blick auf Jesus und mit seiner Verheißung im Ohr die Schwelle überschreiten. Noch nicht leiblich, doch in dem, was wir glauben und hoffen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus im Johannes. Jesus ist im Leben und will, dass die Seine im Glauben und Hoffen verbunden bleiben und ins Leben kommen. Du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen, so haben wir aus Psalm 16 gehört. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Wie sich Psalm 16 betend an Gott wendet, so können wir uns an Jesus wenden. Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Jesus ist der Lebensgrund und der Lebenslenker. Er ist gekommen, dass wir leben und volle Genüge haben. Er verheißt uns die bleibende Freude. und betend sage mir schon jetzt im Vertrauen auf ihn und voller Hoffnung: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Amen.